Grüß Gott und herzlich willkommen wieder auf KTV, wieder zu SDS, zur Stunde der Seelsorge und wie immer mit Pater Karl Wallner, den ich ganz herzlich begrüßen darf. Pater Karl, aus Saulus, dem Pharisäer und Christenverfolger, wird Paulus nach seiner Bekehrung und ein großer Heidenmissionar. Aus Simon wird nach seinem Christusbekenntnis, nach seiner Bekehrung, praktisch, wenn ich es auch so formulieren möchte, wird Petrus, und zwar Jesus selber gibt er ihm diesen Namen, du bist Petrus, der Fels, Namensänderung als Ausdruck einer neuen Aufgabe, einer neuen Sendung. Das alles zur Hinführung zur ersten Zuschrift. Sehr geehrter Pfarrer Rümmel, sehr geehrter Pater Wallner, eine kurze Frage. Warum wählen die Päpste einen neuen Namen? Gleich anschließend, warum tun das auch Mönche? Vielen Dank für Ihren Einsatz. Beste Grüße.
Ja, nach dem Prinzip, bei uns Mönchen ist es nach dem Prinzip, es kann nur einen Karl geben im Kloster. Und ja, also fangen wir mal beim Papst an. Tatsächlich hast du ja mit den beiden biblischen Beispielen begonnen. Saulus, der den Königsnamen Shaul trägt, Saulus aus dem Alten Testament, der erste König Israels von Samuel gesalbt eben, ist der Königsname. Also Saulus ist ein sehr erhabener Name und Paulus hat dann nachher offensichtlich selbst gewählt den Namen Paulus. Das scheint nur ein Buchstabe verändert zu sein. Das dürfte kommen vom lateinischen Parvolus, der Kleine, und der bezeichnet sich ja selbst als Missgeburt in großer Demut, jetzt eben, dass Gott ihn da gewürdigt hat, ihn in die Erlösung Christi eben jetzt hineinzuführen. Also diese Änderung vom Königsnamen zum der Kleine, ja, also das ist großartig. Petrus bekommt seinen Namen von Jesus. Der Mann heißt eigentlich Simon und ist Fischereiunternehmer am Seeufer von Galiläa in Kapernaum und dort eben folgt er Jesus, er bekommt dann vor den Felsen Caesareas Philippi, nachdem er nicht aus eigenem, sondern durch das Wirken, durch die Offenbarung des Vaters im Himmel, als erster Mensch Jesus als den Messias und Sohn Gottes bekannt hat, das ist Matthäus 18, Vers 16, bekommt er dann von Jesus als Retourkutsche und du bist Petrus. Er hat ihn als Messias und Sohn Gottes identifiziert und Jesus sagt, du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Auf Hebräisch Kephas, also Petrus, Kephas, das ist eine Umbenennung, um ein Amt eben jetzt auch zu bezeichnen. Ja, also der Fels, aber nicht der Fels als eigenen, denn bei Paulus steht, ein anderes Fundament kann niemand legen, als das, das Gott gelegt hat. Der Fels, auf dem wir stehen, ist Christus. Also der Papst ist immer das Sichtbarmachen, dass wir auf einem Felsen stehen. Er ist auch nicht das Oberhaupt der Kirche, sondern das sichtbare Oberhaupt der Kirche, weil das Unsichtbare eigentlich ist Christus selbst. Und dann eben, wie ist das bei den Päpsten? Ich glaube, die haben dann begonnen eben, ich weiß jetzt nicht wann, aber das war nicht von
Pater Karl, Pater Karl, ich blick. Ich habe was dazu. Ja, okay. Ich bringe eigentlich was.
Und ist total sinnvoll. Ja, und ist total sinnvoll, weil man dadurch jetzt eben weg ist, also es ist nicht mehr Privost, es ist nicht Bergoglio, es ist nicht Ratzinger, es ist nicht Wojtyla, sondern es ist dann wirklich das Amt, das dadurch ausgedrückt wird, bei Leo jetzt eben, er reiht sich ein in eine Kette von 13, der 14. Leo, Papst Franziskus wollte hier neu ansetzen und hat den Namen des großen Heiligen der Armut gewählt, des Franziskus, also das ist total sinnvoll. Und bei uns Mönchen ist es so, tatsächlich habe ich bis zu meinem 18. Lebensjahr Josef geheißen als Taufname, und heißt immer noch so, also in meinem Reisepass steht Josef. Ja. Und die Dokumente, die offiziellen, muss ich mit Josef unterschreiben. Ja, und einmal wäre es mir fast passiert, dass mich nicht hätten fliegen lassen, weil eben das Ticket auf Karl gebucht war. Und dann, aber es ist dann doch gegangen, weil in Italien haben sie doch ein Verständnis für Ordensnamen. Und auf jeden Fall ist das meine neue Identität, dass ich jetzt eben im Kloster den Namen Karl bekommen habe. Sehr stolz darauf, weil mein Vorgänger, der 1978 gestorben ist, bin 81 eingetreten, war ein heiligmäßiger Abt, der Abt Karl Braunsdorfer. Mit dem Tod ist der Name dann wieder frei und der Abt vergibt dann diesen Namen bei der Einkleidung. Also man kommt zur Einkleidung, wirft sich auf den Boden, der Abt hält die Ansprache und man weiß nicht, mit welchem Namen man dann aufsteht am Schluss. Ja. Den nennt er normalerweise in einem Gebet. Ja. Also der wird nicht vorher, also man kann dem Abt Wünsche sagen, was man gerne hätte, damit man nicht da als Eulalius aufsteht und dann das ganze Leben unglücklich ist. Das ist natürlich klar. Aber eben, es muss auch sein, wir sind 104 Mönche im Heiligenkreuz und es gibt nur einen Karl. Und mein Name ist erst wieder frei, wenn ich gestorben bin. Ja, also das sind so Dinge, die total sinnvoll sind. Deshalb können wir uns auch mit Vornamen ansprechen. Der Pater Karl, ja. Und dass ich Wallner heiße, das ist völlig sekundär bei uns im Kloster, weil es gibt eben nur einen Pater Karl. Ja. Und das ist etwas total Sinnvolles. Namensänderung bedeutet auch, so auszudrücken, dass man in einer neuen Dimension, eben in einer neuen geistlichen Identität ist.
Also der erste Papst, der tatsächlich seinen Namen geändert hat, das war Papst Johannes II., der war Papst von 533 bis 535 und sein Geburtsname war Merkur und es klang ihm zu heidnisch und deshalb hat er einen neuen Namen angenommen. Und dann gab es Päpste, die den Geburtsnamen Petrus hatten und aus Ehrfurcht vor dem Apostel Petrus haben sie ihren Namen geändert. Zum Beispiel Bischof Petrus aus Pavia nannte sich dann Papst Johannes XIV., der war Papst von 983 bis 984. Und dann der Bischof Petrus von Albano, der nannte sich dann Sergius IV. Da gab es auch noch einen anderen Grund. Der hatte so einen Spitznamen gehabt, im Volksmund Saurüssel, warum auch immer, weiß ich nicht. Und von da an hatten dann fast alle Päpste einen neuen Namen angenommen. Also wie du schon gesagt hast, das war nicht immer so, dass die Päpste ihren Namen geändert haben.
Also müsste auch nicht sein, ja, wenn muss nicht sein, also der Papst ist da ganz frei, aber wie gesagt, es ist sinnhaft, danke für diese spannenden Sachen, die ich nicht wusste, so ein Papst, der Saurüssel heißt, das würde ich nicht so toll finden, ich glaube niemand, weil Namen, also das macht ja auch etwas, also wenn man sich die Videos anschaut von der Wahl von Papst Leo dem 14., viele kannten ihn nicht, ich auch nicht. Und ich bin da vor dem Bildschirm gesessen, zufällig waren zwei Fernsehteams im Haus, die wollten andere Interviews. Da war der ORF da und dann privat Servus TV war da. Und ich sitze da vorm Computer und schreibe mit, Robertum Franciscum. Ja, ich habe fest mit Luis Antonio Tagle gerechnet. Und dann geht es weiter, Prävost, ja. Okay, was ist das, ja, und so weiter. Aber wie dann kam, in Positive Nomen, er hat sich den Namen genommen, Leo der 14., war für mich intuitiv irgendwie klar, der möchte sich hineinstellen in die Reihe der Päpste. Das war sein großes Anliegen, war die Originalität von Franziskus total okay, aber dann wieder, wie soll ich sagen, also in diese Kontinuität eintreten. Und man sieht in den ganzen Videos, wo die Leute vom Fernseher sitzen in dem Seminar, dass dann der große Jubel ausbricht, weil das irgendwie ein Signal war, Leo, das ist auch Löwe, er ist auch so ein Papstname, du bist dann einer, der 14. in einer Reihe, so wie du eben der 267. Nachfolger des heiligen Petrus bist. Also die Kirche beginnt nicht mit jedem Papst neu, sondern wir haben eben eine Einheit durch die Geschichte hindurch, von Petrus bis zu Leo dem 14. Und das war irgendwie sehr fassbar und das ist auch das Wesen des Papsttums, das dadurch ausgedrückt wird, dass es jetzt eben nach 2000 Jahren bei bestimmten Papstnamen also schon eine gewisse Zahl gibt von Päpsten, die diesen Namen getragen haben.
Ja, und dann gibt es natürlich die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Im 16. Jahrhundert gab es drei Päpste, die ihren Namen beibehalten haben. Der eine Julius II. Von 1503 bis 1513. Dessen Konklave dauerte 6 Stunden. Bei Papst Leo dem 14. waren es 24 Stunden. Und bei seinem 6 Stunden, und er hat, da soll sehr viel Geld geflossen sein, und er hat dann verboten, eine Papstwahl für ungültig erklärt, wenn sie durch Geld zustande gekommen ist. Die Ironie der Kirchengeschichte, ja, es gibt ganz viele Fehler auch und Sünden bei Päpsten, da muss man nur die Papstgeschichte studieren. Das war der Papst, der veranlasst hat, dass der Petersdom neu gebaut worden ist, der Michelangelo, Bramante, Raphael diese Leute nach Rom geholt hat. Übrigens auch Papst Hadrian VI., das war, glaube ich, der letzte Nicht-Italiener vor Johannes Paul II. aus eigentlich aus Deutschland, ich glaube Utrecht genau genommen, und dann auch Papst Marcellus II., 1555 war der Papst. Da gibt es eben diese Ausnahmen, die den Namen nicht geändert haben. Und ich möchte was anderes anfügen. Über Julius II. Hat jemand geschrieben, ein Historiker damals nach seinem Pontifikat: Der materielle Bau von St. Peter verschuldete den Einsturz eines großen Teils seines geistlichen Gebäudes. Denn um alle die Millionen zusammenzubringen, die das kolossale Werk verschlang, musste der Nachfolger Julius II. Das tun, woraus die Ketzerei Luthers entsprang. Und diese hat die Kirche um viel mehr Millionen Seelen ärmer gemacht.
Ja, das ist, also Julius II., wie du den Namen genannt hast, habe ich hier das Gesicht verzogen, weil das war wirklich ein schlimmer Finger. Es gibt einen alten Film über Michelangelo, wo er in Kriegsrüstung eben jetzt Krieg führt, denn er musste den Kirchenstaat wieder rückerobern, den sein Vorgänger faktisch verschleudert hatte unter seine Verwandten, Alexander der Sechste. Das war eine furchtbare Zeit. Wir sind am Anfang des 16. Jahrhunderts. Also in dieser Zeit, also möchte ich nicht gelebt haben. Es war wirklich schrecklich. Diese Dekadenz, die Renaissance-Dekadenz und so weiter. Also dieses total Korrupte, was man damals hat, das waren schwere, schwere Sünden. Julius II. Eben durch Simonie hat er seine Papstwahl erkauft und dann allerdings, also dass er den Kirchenstaat rückerobert hat, das kann man ihm nicht zum Vorwurf machen, weil er dadurch auch die Existenz der Kirche gesichert hat, weil man damals Territorien brauchte. 1870, wie der Papst den Kirchenstaat verloren hat, war das total okay. Er braucht aber auch ein Territorium, damit er bei den internationalen Gemeinschaften mitspielen kann und seine Botschafter senden kann. Das ist okay, diese 44 Hektar, aber dadurch ist der Papst jetzt eine rein geistige Autorität, geistliche Autorität. Das waren furchtbare Zeiten. Julius II., der dann den allerdings schon baufälligen Petersdom hat abtragen lassen, der sich selbst ein Monument dort hat bauen lassen. Die Mosesstatue, die heute in San Pietro in Vincoli zu sehen ist, von Michelangelo, das sollte ein riesiges Mausoleum für ihn sein. Unvorstellbar. Und wenn man heute in den Petersdom reingeht, dann ist natürlich schon, also wenn man diese geschichtlichen Zusammenhänge hat, dass man dann den Ablass hat predigen lassen, um gegen Geld jetzt eben Befreiung von Sünden zu bekommen. Zum Anspeiben ist das, ja. Und also dieses Anliegen von Martin Luther war ja ein Anliegen, das eh damals viele jetzt eben hatten, die fromm und gläubig waren, dass daraus dann die Reformation mit einer eigenen Gnadentheologie, einer Ablehnung der Sakramente eben, weil die so verbunden waren eben auch mit merkantilen ökonomischen Dingen bei Luther kommt, dass er fünf Sakramente dann weglässt. Also das war eine Folge, die furchtbar ist, ja, von diesen Sachen. Und wir müssen heute auch dran denken, unsere Sünden. Wenn wir, wo die Leute wissen, wir sind katholisch, wir sind gläubig, wir gehen in die Kirche, wenn wir heute in der Öffentlichkeit das Bild geben, auch in der Kirche, des Streites, des Konfliktes und so weiter, seht, wie sie miteinander streiten. Wenn man manche katholische Portale anschaut, das ist ja nur mehr innerkirchlicher Konflikt, der da dargestellt wird. Also wie sollen wir denn dann Zeugnis ablegen für das Ganze? Also die Sache ist ja noch nicht vorüber. Unser Zeugnis heute ist auch etwas, das die Menschen entweder anzieht oder abstößt. Und damals war es wirklich schrecklich und wirklich tatsächlich immer mulmiges Gefühl im Petersdom, wenn man reinkommt, so herrlich der jetzt eben auch ist. Aber ein Preis, der dafür bezahlt wurde, ist die Einheit der Christen.
Ja, wenn wir nochmal zurückkommen zu dem Thema Papstnamen. Interessant war ja dann 1978, als Albino Luciani, der Patriarch von Venedig, zum Papst gewählt wurde, hat einen Doppelnamen genommen, was ganz Neues. Johannes Paul I. Er wollte sozusagen sich verstehen in der Tradition seiner Vorgänger Johannes der 23., Paul der 6. Dann natürlich Papst Franziskus, du hast es schon erwähnt, das war eine Überraschung, dass er den Namen des heiligen Franziskus angenommen hat. Warum ändern die Päpste ihre Namen? Papst Leo der 14. hat ja gesagt, es gibt verschiedene Gründe, aber in erster Linie, weil Papst Leo der 13. mit der berühmten Enzyklika Rerum Novarum die soziale Frage im Zusammenhang mit der ersten großen industriellen Revolution angesprochen hat. Und heute sei die katholische Soziallehre ein Schatz und es gäbe eine weitere industrielle Revolution. Und auch die Entwicklungen der künstlichen Intelligenz, darauf gelte es zu antworten. Das sei einer der Gründe, warum er diesen Namen angenommen hat.
Ja, und er war auch Leo der 13. eben am Ende des 19. Jahrhunderts, so ein Papst der Internationalisierung, der die Weltmission gefördert hat. Wir sind damals gerade in diesen Kontinenten angekommen, die heute blühen, Afrika, Ostafrika und so weiter. Also da war die große Missionswelle natürlich auch Südamerika, wo man weg war von dieser Kolonisation, sondern wo man wirklich jetzt das Evangelium gepredigt hat. Es war ja ein sehr frommes Jahrhundert, das 19. Jahrhundert, eröffnet durch Marienerscheinungen, 1830 Rüde Bach, 1858 Lourdes und so weiter. Ein sehr, sehr frommes Zeitalter. Die Herz-Jesu-Verehrung hat damals geboomt, endlich. Ne? Die Erscheinungen waren schon 1673. Eine sehr, sehr fromme Kirche, in der Leo der 13. ist. Und der hat dann gesagt, wir müssen auch, eben er war geerdet, ja, also er hat endlos viele Rosenkranzenzykliken geschrieben und so weiter. Aber er hat gesagt, wir müssen auch schauen, was real bei den Menschen los ist. Es gab damals keine soziale Gerechtigkeit. Von einer 5 Stunden, also 5 Tageswoche oder irgendwie 38,5 Arbeitsstunden und Urlaub und so weiter, keine Spur. Also die kirchlichen Feiertage waren das Einzige, was die Leute eben jetzt an Freizeit hatten und so weiter. Und die Industrialisierung, die die Menschen auf neue Weise versklavt hat. Und Papst Leo der 14. kommt aus Gegend, ich war in Peru, es ist besser dort als in Afrika, ganz klar. Aber wir sind so weit weg von dem, was wir hier jetzt an Vorstellung von Arbeit, von sozialer Gerechtigkeit, Absicherung jetzt eben haben. Das gibt es ja nirgends, so wie wir es da in Europa jetzt eben haben. Und das ist uns viel zu wenig bewusst. Und dann kommen die neuen Herausforderungen. Künstliche Intelligenz, das Thema wurde ja schon unter Papst Franziskus aufgegriffen, eben jetzt vom kirchlichen Lehramt, weil es da ja auch moralische, wie soll ich sagen, Richtlinien braucht. Was China hier, also und viele, die morallos und ohne Ethik agieren, ja nur zur Profitoptimierung hier machen oder was da möglich ist jetzt eben auch, das ist alles, muss eingeordnet werden. Und deshalb eben sein sehr starker Bezug auf diesen Innovationspapst, auf diesen frömmsten Innovationspapst, auf diesen geerdeten Papst, Leo den 13. Und ich finde, das darf uns sehr hoffnungsvoll machen.
Also aus Robert Francis Prevost wurde am 8. Mai Leo der 14. in der Tradition von Leo dem 13. Und viele erwarten jetzt Nomen est Omen. Der Papstname steht auch für ein Programm, das muss man auch sagen, dass dieser Papst ein Friedenspapst mögen werde. Das ist die Hoffnung, die mit diesem Namen sich auch verbindet.
Ja, also erstens, ich bewundere, wie schön amerikanisch du Prevost aussprichst, Thomas. Ja. Also ein Friedenspapst auf jeden Fall, da muss man ehrlicherweise sagen, alle Päpste, ja, also von Johannes Paul, was ich noch in Erinnerung habe, Paul der Sechste, der den 1. Jänner zum Weltfriedenstag erklärt hat. Also der Friede, immer von Benedikt dem 16. und Franziskus, nie wieder Krieg. Also das ist ja, ich muss sagen, eigentlich eine Selbstverständlichkeit für den Führer einer Weltreligion, wo eben da das Wort, das die Erlösung bezeichnet, von Christus am Ostermorgen ausgesprochen worden ist: Pax vobis, der Friede sei mit euch. Und mit diesen Worten hat ja Leo der 14. sein Pontifikat begonnen am Balkon. Der Friede sei mit euch, nicht? Also der Friede des auferstandenen Herrn. Das ist ganz klar. Ich muss nur ein bisschen warnen, ja, also ich warte jetzt drauf. Jetzt ist er ja gerade mal einen Monat im Amt. Aber wir haben Vermissio sofort, das habe ich hinter mir ja hängen gehabt hier, nicht? Dass wir diese Aktion für den Papst gestartet da und ich habe ihm dann die Wünsche und Gebete Tausende überbracht hat. Aber man wird jetzt sehen, also wir müssen immer für den Papst sein. Jetzt kommt dann bald wieder nach diesen 100 Tagen, die man so psychologisch immer jemand gibt, kommt dann bald wieder, sobald er was über Zölibat sagt, ja, oder über Frauenpriestertum, wird er bei uns wieder bekämpft und abgewertet werden, wie man das immer erlebt hat in der letzten Zeit, weil unsere Ideologie so fixiert ist auf bestimmte Themen, dass wir hier gar keine Offenheit mehr haben, auf das kirchliche Lehramt zu hören. Da sind wir schon mittlerweile psychisch blockiert. Dann müssen wir auch eben jetzt gut zum Papst stehen, das möchte ich nur sagen. Aber Hoffnung gibt auf jeden Fall durch seine Internationalität, durch seine dezente Art auch, also dieses kluge, hintergründige Zuhören, ja, und dann agieren und Papst sein wollen. Also das Wir der Kirche in seiner Person ausdrücken zu wollen und sich in die Reihe jetzt eben derer zu stellen, die dem heiligen Petrus bisher nachgefolgt sind als Bischof von Rom.
Der maltesische Kardinal Mario Grech galt ja auch als Papabile, als Kandidat auf das Papstamt, und er hat ein Interview gegeben der Zeitung Times of Malta. Und dort gibt es Äußerungen von ihm, die kann man nachlesen auf katholisch.de. Auf katholisch.de. Erst nach dem Konklave wurde mir klar, warum der neue Papst einen neuen Namen trägt, weil sein altes Leben nicht mehr das seine ist. Jemand hat mir vor dem Konklave gesagt, der Mann, der Papst wird, riskiert, nachts nicht mehr zu schlafen. Um das zu wollen, muss man entweder ein Märtyrer sein und ich fühle mich nicht wie einer oder verrückt.
Also das steht ja, steht im Johannesevangelium, nicht, also wo dem Petrus zugesagt wird, nicht, dass er hingeführt wird, wo er nicht will. Also der Papst hat keine Freizeit, der kann jetzt nicht mehr ins Fitnesscenter gehen, könnte sich höchstens im Vatikan was einrichten lassen, nicht, also der kann nicht sagen, also jetzt gehe ich mal in die Gelateria, jetzt gehe ich zum Giolitti da, neben dem Pantheon auf ein gutes Eis, also das ist vorbei. Also er ist relativ viel unterwegs und macht es relativ freizügig jetzt eben seine Sachen, Giro d'Italia und so weiter. Aber eben, er ist faktisch ein Gefangener seines Amtes. Also er muss hineinsterben in dieses Amt. Und das hat er ja auch bei seiner ersten Ansprache gesagt. Also so zurücktreten, dass Christus jetzt eben Gestalt, das ist aber also nicht in dieser intensiven Form, aber auch bei jedem Priester. Also der Priester darf nicht sich selbst zelebrieren, sondern er muss sein Selbst eben jetzt in die Verfügbarkeit Christi stellen und durch ihn muss bei der Predigt, bei den liturgischen Handlungen Christus handeln. Ja, also diese sich identifizieren mit ihm und er muss eben mit Petrus eins werden, der an dieser Stelle gekreuzigt worden ist, verkehrt gekreuzigt worden ist, wo heute der Petersdom steht, wo er wohnt.
Kardinal Grech ist ja auch Mitglied im Vatikanischen Bischofsdikasterium und er hat auch erklärt in diesem Beitrag, dass wenn ein Bischofsstuhl vakant wird, erhaltet das Dikasterium für gewöhnlich ein Dossier mit drei Namen vom Nuntius für entsprechende Kandidaten auf einen Bischofsstuhl. Und dann sagt er, es kommt jedoch immer häufiger vor, dass der ausgewählte Kandidat die Ernennung ablehnt. Etwa 25% lehnen sie ab. Einer von vier Priestern, die vom Papst zum Bischof ernannt werden, lehnt ab.
Also das halte ich für sehr verständlich. Ja, ich habe sogar gehört, dass es ein Drittel sein soll, weil eben jetzt Bischofsamt ist auch durch bestimmte Dinge, die in den letzten Jahrzehnten ideologisch hier gemacht worden sind, ein tödliches Amt ist. Du wirst für alles verantwortlich und kannst fast nichts ändern. Also ich habe mal Bischof Rudolf Oderholzer gehört, der hat einen Vortrag gehalten und hat gesagt, das höchste Amt, das die Kirche hat, sind die Pfarrer, weil die können selbstbestimmt agieren und so weiter, die werden geliebt. Ein Bischof heute auch, wie er umgehen muss, also mit bestimmten Vorwürfen gegenüber Priestern, da hat er nicht den Vater, sondern den Richter dann zu zeigen, jetzt in seinem Verhalten dazu. Also das stelle ich mir ganz schwer vor. Ja, alle sind mündig und das kirchliche Lärm funktioniert ja auch nicht mehr, sondern also das ist so, der Bischof hat jetzt seine Meinung. Ja. Also wenn ein Bischof über den Zölibat positiv redet, wird er gar nichts verändern, weil alle schon ihre Meinung haben. Und warum soll ich auf den hören? Der bekommt dann höchstens das Etikett konservativ, traditionalistisch oder irgendwas. Mir tun die Bischöfe wirklich leid und ich habe volles Verständnis, dass jetzt eben Priester sagen, ich kann vielleicht eben jetzt in dem, was ich tue, besser wirken, als wenn ich eben jetzt diese Aufgabe, dieses Martyrium, also ist ja ein Martyrium. Und deshalb ist einer, der Bischof werden will, ja automatisch von diesem Amt auszuschließen, weil der muss einen schweren psychischen Schaden haben.
Ja, wenn du gerade für deine Pfarrer gesprochen hast, katholisch.de vermeldet auch, wie viele Priester, weil es dieses Jahr 2025 in den sieben bayerischen Diözesen gibt, nämlich insgesamt nur sechs. Münden-Freising keine, Eichstätt keine, Passau keine, Bamberg nur eine, Würzburg nur eine, Regensburg zwei, Augsburg zwei.
Ich glaube, das wird sich sehr schnell jetzt eben ändern, weil eben auch dieser Papst macht irgendwie Lust, ja, auf den Dienst in der Kirche. Ja. Da ist eine gewisse Ausstrahlung da. Und wir haben das immer, also wo Bischöfe oder Orden jetzt eben diese Ausstrahlung haben, ja, bei uns Priester sein, das ist Hingabe, Aufopferung, es ist aber auch die Besonderheit, jetzt eben in die Gestalt Christi zu treten, wo das auch irgendwie abgesichert ist. Ich weiß nur, ich war ja Rektor der Hochschule 19 Jahre lang in Heiligenkreuz, und da saß einmal ein Student vor mir, der mir gesagt hat, der möchte Priester werden, und dann eben. Und er hat gesagt, ja, wie ich das gesagt habe, ja, den Leuten in der Kirchkammer aus Deutschland, hatte ich das Gefühl, ab dem Augenblick war ich für die Kirche zum Problem geworden. Ja, da wird, und es gibt Aussagen von einem deutschen Generalvikar, dass man jeden Priesteramtskandidaten potenziellen Missbrauchstäter sehen muss. Horror, ja. Ich weiß nur, wie ich mich beim Abt Franz angemeldet habe zum Noviziat in Heiligenkreuz 1981. Ja. Und der hat alles liegen und stehen lassen. Abt Franz war umfangreich, ja, und hat alles und hat mich, ich war so dünnes Bürschchen, und hat mich an sich gedrückt, willkommen und so weiter, das ist aber schön, ja, und so weiter und so fort. Also da hast du eine Herzlichkeit und eine Freude gefühlt über Berufung, ja, also das war einfach großartig. Und wir müssen mit der Freude haben über Berufungen, dann werden wir sie auch bekommen. Wir müssen um geistliche Berufe nicht nur beten, sondern junge Leute auch motivieren, dass sie konkret sich anschauen in geistlichen Gemeinschaften. Die Seminare müssen sich auch was überlegen, wie sie das attraktiver machen. In den Klöstern funktioniert es ja ganz gut durch Klosterzeit. Wir haben heuer, glaube ich, 4 Novizen, die eingekleidet werden. 4 Mitbrüder machen feierliche Profess und so weiter. Also am Sterben ist die Kirche nicht. Aber im deutschen Sprachraum muss die Wertschätzung für das priesterliche Sakramental, priesterliche Wiederkommen, und die Priester müssen auch in den Gemeinden, also da könnt ihr jetzt viel dazu sagen. Also bitte nicht in Panik ausbrechen, ja, sondern diese Krise der Berufungen, die wir noch haben im deutschen Sprachraum, auch nützen, damit die Laien in Position kommen. Wir brauchen gläubige und verkündigungsfähige Laien, die nicht gegen die Priester agieren, sondern mit den Priestern. Also da gibt es viele Themen, die sich dadurch öffnen. Keine Panik, der liebe Gott lässt seine Kirche nicht fallen.
Guten Tag, Pfarrer Rümmel und Pater Karl. Die Kardinäle haben wirklich den Papst für uns gewählt, den Gott sich gewünscht hat. Danke. Ich werde nicht aufhören, für ihn zu beten, besonders, dass er nicht diese Anfeindungen erleiden muss, wie Papst Franziskus. Freundliche Grüße. Also am Ende dieser Sendung auch eine Einladung, um für den Papst zu beten nach dem Herzen Jesu, für Bischöfe zu beten nach dem Herzen Jesu, um geistliche Berufungen zu beten. Auch nach dem Herzen Jesu. Und Pater Karl, noch eine Anmerkung: Die Zeit läuft uns davon, dass gerade die Päpste so ab spätestens ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts praktisch alle im Ruf der Heiligkeit sind. Dafür müssen wir ja auch dankbar sein, wenn wir so in die Kirchengeschichte blicken, wie wir es vorher auch getan haben. Das am Ende dieser Sendung, Pater Karl, noch mit der Bitte um eine kurze Stellungnahme und dann Gebet und Segen.
Nein, eine ganz große Dankbarkeit. Also seit dem 19. Jahrhundert haben wir Päpste, ja, die meisten im Ruf der Heiligkeit, viele selig und heilig gesprochen. Wenn man dann Entschuldigung, wenn ich das so ein bisschen dramatisch sage, an diese Verbrecher denke, jetzt Alexander der Sechste, Julius der Zweite, ja, Leo der Elfte und so weiter. Furchtbar, ja, Leo der Zehnte, glaube ich. Also auf jeden Fall schrecklich. Deshalb bitte eben jetzt beten wir für den Papst, ja, dass er vor allem seine Aufgabe in Gerechtigkeit und Heiligkeit erfüllt, dem Petrus nachzufolgen als Vikarius Christi auf Erden, und dass wir auch bereit sind, auf ihn zu uns zu hören, aber nicht hundertprozentig immer alles passen kann, was ein Papst sagt. Aber er ist der Papst, er ist der Papst, er ist der Papst, und das bedeutet für uns, also wir gehen hinein in den Gehorsam unter Petrus, mit Petrus und für Petrus. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Dazu segne euch der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist. Amen.
Amen. Pater Karl, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ihnen herzlichen Dank für die Zuschriften, fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Möge die liebe Gott Sie und Ihr Lieben beschützen auf die Fürsprache der Gottesmutter Maria. Frieden für die ganze Welt.